Deutschlandfunk. Der Tag.
Für die Bundesregierung ein historischer Tag, ein Meilenstein. So sieht es unter anderem der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Wir tun es, weil wir wollen, dass Wohlstand, dass wirtschaftliche Stärke unseres Landes einhergeht mit klimapolitischer Verträglichkeit, mit Nachhaltigkeit. Das ist unser Ziel und diesem Ziel kommen wir heute einen großen Schritt näher.
Bundestag und Bundesrat haben heute den Kohleausstieg beschlossen. Für die Opposition kein historischer Tag, sondern eine verpasste Chance. Annalena Baerbock von den Grünen.
Sie hätten die Chance gehabt, heute hier was wirklich Historisches zu schaffen. Es wäre der Tag gewesen, die Klimakrise mit der Werbe und Entschlossenheit zu bekämpfen wie die Corona-Krise. Stattdessen legen Sie de facto ein 18 Jahre langes finanzielles Kohleabsicherungsgesetz vor.
Kritik auch von Umweltverbänden, von Fridays for Future, Proteste vorm Reichstag. Der Ausstieg spätestens bis 2038 kommt zu spät, so die Argumentation. Das kann die Bundeskanzlerin allerdings nicht erschüttern.
Dass die Kohlekommission für uns sozusagen, dass wir die 1:1 umsetzen, das haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, wir folgen dem Duktus, dass es da vielleicht auch Enttäuschungen bei den Mitgliedern gibt, dass sie sich noch mehr erwartet hätten, das glaube ich. Ich finde, insgesamt ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir jetzt gehen.
Zusätzlich zum Kohleausstiegsgesetz ist auch über das Strukturstärkungsgesetz abgestimmt worden. 40 Milliarden Euro. Sachsen wird ein Viertel davon bekommen. Wohin dieses Geld dann fließt in Sachsen und welche Probleme es da jetzt schon gibt, Stichwort Renaturierung, zusammen mit unserem Korrespondenten für Sachsen, Bastian Brandau, gucken wir uns das an. Außerdem geht es um mehr Freiheit. Freiheit für die Sau. Jawohl. Der Bundesrat hat heute einen Kompromissvorschlag verabschiedet. Schweine sollen mehr Platz bekommen in der Zucht. Stichwort Kastenstand. Was jetzt mehr Platz heißt in diesem Zusammenhang, das klären wir mit Jule Reimer aus unserer Umweltredaktion. Hier ist der Tag am 3. Juli. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo.
Ich war ein Bergmann, weiter hab ich nicht gelangt. Ich hab dieses Land in jedem Winter treu gewarnt. Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll. Im Herzen Asche, in den Adern Alkohol. Ach, meine Ruhe, Brigitta ist pleite.
Das ist Brigitta, ein Song von Gerhard Gundermann, Gundi Gundermann. Den hat er Anfang der 90er geschrieben. Gundermann war ein bekannter Liedermacher aus der ehemaligen DDR. Verstorben ist er 1998. Und er war nicht nur Liedermacher, sondern auch Baggerfahrer. Und zwar im Lausitzer Braunkohlerevier. Gundermann hat also ganz genau gewusst, wovon er da singt. Brigitta ist dementsprechend eben auch keine verflossene Liebe, sondern das ist eine Grube, die pleite gegangen ist. Und da sind wir mittendrin in dem, was Bundestag und Bundesrat heute beschlossen haben. Den Kohleausstieg und auch Strukturhilfen von 40 Milliarden Euro. Und das Geld geht eben an die vier Bundesländer, die mit den Folgen von diesem Ausstieg zu tun haben werden. Also Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Und genau da in Sachsen beobachtet unser Korrespondent Bastian Brandau schon lange diesen Prozess rund um den Kohleausstieg. Bastian, du bist viel in Sachsen unterwegs als Korrespondent. Du sprichst regelmäßig mit den Menschen, auch über den Kohleausstieg. Wie nimmst du die Stimmung wahr in der Region heute und auch schon davor?
Ja, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich, wo man sich bewegt. Die Stimmung ist da durchaus gespalten, so habe ich das erlebt. Es gibt eben die Hoffnung bei einigen, dass sich durch diese Struktur für Milliarden dann da etwas weiterentwickelt in den betroffenen Regionen. Und zumindest gibt es jetzt mal die Zufriedenheit bei den Politikern, die es eben mitverhandelt haben. Zum Beispiel Ministerpräsident Michael Kretschmer, der war ja mit dabei, der hat auch einiges erreicht, das kann man schon, denke ich, so sagen. Und der hat Folgendes heute gesagt im Bundestag.
Und es ist ein beeindruckendes Ergebnis erzielt worden. Und natürlich, wir sind keine Räterepublik, trifft am Ende der Deutsche Bundestag und der Bundesrat die Entscheidung, aber auf Grundlage dieses Kommissionsergebnisses, meine Damen und Herren.
Also das ist die Zufriedenheit der Politiker, die das mit verhandelt haben. Man muss sagen, vieles wird es auch ein Stück weit egal sein. Selbst in den Regionen ist es vielleicht nicht das Top-Thema im Moment, weil das einfach schon so lange schwelt und es jetzt ja auch nicht tagsaktuell was ändert. Aber es gibt natürlich die direkt Betroffenen, die um ihre Dörfer kämpfen und die sich klimapolitisch engagieren. Die sind sehr unzufrieden mit dem Kompromiss. Am Dienstag, da gab es hier nochmal Demonstrationen von dem Landtag. Da habe ich Franziska Knauer getroffen von der Initiative Alle Dörfer bleiben. Sie ist aufgewachsen in Pödelwitz, einem Dorf, was fast leer steht, was lange von der Abbaggerung bedroht war.
Für mich ist es so lange kein Kompromiss, bis nicht alle Dörfer erhalten bleiben. Das zählt nicht nur für Pödelwitz, Mühlrose und Obertitz, sondern auch für unsere Freunde im Rheinland, an den Garzweiler Dörfern. Und vor allen Dingen ist es für mich auch kein Kompromiss, wenn Unternehmen, die falsche unternehmerische Entscheidung getroffen haben, in Milliardenhöhe entschädigt werden mit Steuergeldern.
Also das ist die Unzufriedenheit, die man vielleicht auch so von Fridays for Future gehört hat, Greenpeace, weil dieser Kompromiss aus ihrer Sicht klimapolitisch eben fragwürdig ist, weil die Konzerne Milliarden bekommen und hier tatsächlich auch noch Dörfer bedroht sind, weniger als hier in Sachsen, aber insbesondere in Nordrhein-Westfalen sind es ja, glaube ich, 5, die tatsächlich noch verschwinden sollen.
Was ist denn dein Eindruck? Wie nimmst du das wahr? Befriedet dieser Kompromiss denn die Stimmung ein wenig oder was denkst du?
Also das Ganze ist ein bisschen abgeschwächt, würde ich sagen, von der Stärke des Konflikts. Aber ich bin unsicher, ob da wirklich eine richtige Befriedung eintritt. Denn es gibt ja auf der einen Seite diejenigen wenigen Tausend, die da unmittelbar beschäftigt sind. In der Braunkohle, da schwingt ja auch immer noch viel Stolz mit Gundermann. Und man war früher da mal in der DDR-Zeit stolz darauf, dass man eben die Region mit sicherer Energie versorgt hat. Die können auch oft nicht nachvollziehen, wieso man überhaupt aussteigen soll. Das klassische Argument ist dann immer in Polen. Da wird ja auch weiter Braunkohle abgebaut und verfeuert. Warum sollen wir das hier nicht auch machen? Kommt auf selber raus. Ja, und genau auf der anderen Seite gibt es eben diejenigen, die gerade in Zeiten ja dieses nächsten Hitzesommers eben an die Umwelt denken, ans Klima, die sind besorgt, weil es ihnen zu langsam geht, weil weiterhin diese extrem schmutzige Art der Energieerzeugung hier angewandt wird. Und ja, um diesen Konflikt so wirklich zu befrieden, das ist schon mein Eindruck, da wird jetzt auch das Geld, werden diese Milliarden hier nicht helfen.
Lass uns genauer nochmal auf diese Strukturhilfen gucken. Also seit heute wissen wir ja auch abgesegnet vom Bundestag, Bundesrat für 4 Bundesländer 40 Milliarden Euro. Wie viel davon bekommt eigentlich Sachsen und wofür wird es eingesetzt?
Sachsen bekommt ein Viertel, das ist dann auch nochmal aufgeteilt auf die 2 Reviere, also rund 10 Milliarden insgesamt. Es gibt einige Großprojekte, die schon lange feststehen, für die das eingesetzt werden soll, etwa die Elektrifizierung von Bahnstrecken oder auch der Neubau zwischen Dresden und Görlitz wird elektrifiziert, ein Neubau einer Bahnstrecke, das soll diese ICE-Linie von Berlin nach Görlitz werden, über Weißwasser, auch Straßenneubauten sind geplant, also was nicht unbedingt im Sinne des Umweltschutzes, des Klimaschutzes ist. Und zu den Strukturhilfen gehört ja irgendwie auch, dass eben Behörden angesiedelt werden. Da hat der Bund Arbeitsplätze in der Region versprochen, etwa in Leipzig oder in Weißwasser, eben unmittelbar im Bergbaugebiet. Und viele kleinere Projekte wurden auch schon, da gab es so eine Vorsumme, wenn man will, da wurden kleinere Projekte schon umgesetzt. Das wird dann auch in der Region sehr unterschiedlich gesehen. Ein Fall, der da immer wieder genannt wird, ist die Renovierung der Fassade des Naumburger Doms, also in Sachsen-Anhalt. Die wurde aus solchen Mitteln finanziert und da fragen sich eben viele, was soll das bitte mit Strukturwandel zu tun haben?
Trotzdem nochmal dieser Strukturwandel, vielleicht kann man es noch ein bisschen konkreter machen. Also denkt man zum Beispiel auch daran, in dieser Region neue Gewerbe anzusiedeln? Also irgendwie muss ja dieses sogenannte Revier weiterhin attraktiv bleiben, eben damit die Menschen, die dort leben, sich nicht irgendwie abgehängt fühlen, ne?
Ja, ich muss sagen, das ist in Sachsen einfach sehr unterschiedlich, weil es 2 Regionen gibt. Es gibt einmal das Mitteldeutsche Revier bei Leipzig und dann eben die Lausitz zwischen Sachsen und Brandenburg. Ja, und die Region um Leipzig, da muss man sagen, zumindest vor Corona, das ist eine Boomregion gewesen. Das hat sich jetzt auch nicht wirklich geändert. Da werden also eher Fachkräfte gesucht. Da gibt es auch eine große Reihe von anderen Unternehmen zwischen Leipzig und Halle. Also da kann man fragen, ist es überhaupt notwendig, da zu unterstützen? Zumal zum Beispiel auch die Verkehrsverbindungen sehr gut sind. Also immer wenn ich da in Lippendorf war, rund um dieses Kraftwerk eben im Süden, da haben mir fast alle erzählt, wie stolz sie darauf sind, dass sie in gut 20 Minuten mit der S-Bahn in Leipzig auf dem Markt stehen. Also diese Region ums Kraftwerk da bei Leipzig, die ist eher zu Zuzugsgebiet schon für Familien aus Leipzig, denen es in der Stadt zu eng ist. Da wird es vermutlich für die eher noch attraktiver, wenn dann das Kraftwerk vielleicht nicht mal da den Schmutz rausbläst. Da ist eher fraglich, ob die Region dann Energiestandort bleibt. Das ist eine Entscheidung des Unternehmens letztendlich. Aber ganz anders, und das ist eher so das Problemkind hier und ja noch viel mehr in Brandenburg, ist eben die Lausitz. Da ist der Anteil in Brandenburg größer. Aber das liegt eben auf der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg. Und man muss auch sagen, da hat der eigentliche Strukturwandel ja schon stattgefunden in den 90er Jahren nach dem Ende der DDR. Zu DDR-Zeiten haben da mal 100.000 Menschen ungefähr in der Braunkohle gearbeitet. Jetzt sind es noch 8.000 Direktbeschäftigte, 16.000 Indirektbeschäftigte. Auch das wird so ein bisschen kritisiert, diese Zahlen. Aber Fakt ist, es ist längst noch ein Bruchteil. Und aber was eben besonders wichtig an diesen Jobs ist nach wie vor, es sind gute, nach Tarif bezahlte Jobs und die sind dort nach wie vor eine Seltenheit. Aber zum Beispiel hat ja die sächsische Regierung lange darauf gedrungen, dass da Arbeitsplätze irgendwie 1:1 ersetzt werden. Und das ist in der Marktwirtschaft natürlich schwierig. Jetzt kommen zum Beispiel Behörden in die Regionen. Aber es hängt natürlich stark ab von den Energieunternehmen, was sie dort vorhaben, ob sie eben die Standorte nutzen. Und da ist man im Brandenburger Teil der Lausitz zum Beispiel weiter, wo aber auch stark zum Beispiel in die Forschung an der TU Cottbus investiert wird. Also Cottbus wiederum eine Großstadt, die gibt es eben auf sächsischer Seite in der Lausitz nicht. Und andersrum muss man sagen, in der Lausitz, wie in den gesamten sächsischen Ostkreisen, da herrscht längst eher ein Demografieproblem. Also die Region ist überaltert, da ist Arbeitslosigkeit kaum noch das Problem, sondern eben der Fachkräftemangel. Zumal die Region, ja, das ist dann schon eben ein Problem für Außenstehende, wenig attraktiv gilt. Und da ist eben fraglich, ob sich das so einfach steuern lässt. Die Erfahrungen im Ruhrgebiet, die lassen da eher daran zweifeln.
Gut, dass du das Ruhrgebiet nochmal ansprichst, weil das habe ich mich auch noch gefragt. Also diese Probleme jetzt im mitteldeutschen Braunkohlerevier zum Beispiel, unterscheiden die sich oder ähnelt sich das zum Beispiel im Vergleich zu NRW? Also haben die Menschen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, jetzt wo dieser Kohleausstieg besiegelt ist?
Also die Initiative Alle Dörfer bleiben zum Beispiel, haben wir ja vorhin gehört, die sind da solidarisch, die sagen, das ist auch egal, das ist das gleiche Problem und die sagen zum Beispiel, das ist auch ein Europa, ein weltweites Problem. Was ich einmal sagen würde, ein großer Unterschied ist, die Geschichte ist hier eine andere zu DDR-Zeiten. Da wurde einfach mit einer Härte und Brutalität umgesiedelt, die heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar ist, wo man da eben lange verhandelt hat, in den letzten Jahren auch noch, wie viele 1.000 Euro kriege ich da für mein Haus und da wird mir ein neues gebaut, eben unmittelbar in der Nähe. Da entstehen dann diese neuen Dörfer. Aber was, glaube ich, ein großer Unterschied einfach zwischen der Lausitz und dem Rheinischen Revier ist, wo man ja, ist mir mal passiert, in Köln fährt mit dem Rad raus, schwupps steht man da an der Abbruchkante, das ist also
ja
gar nicht weit.
Das stimmt, ne?
Zwischen den Großstädten kommt man ja auch mit der S-Bahn hin und da gibt es, kann man natürlich sagen, okay, es sind die sicheren, gut bezahlten Arbeitsplätze direkt in der Region, wenn man da wohnt. Aber ist es ja sowieso in der Region auch üblich zu pendeln. Köln und Aachen liegen um die Ecke, auch andere Großstädte sind erreichbar. Und das ist hier in der Lausitz einfach nicht der Fall. Also jemand, der da seinen Job verlieren würde, der hätte das eben schwer, da eben zu sagen, okay, ich fahre dann eben eine halbe Stunde mit dem Auto oder mit der S-Bahn in die Großstadt, suche mir einen anderen Job. Das geht eben hier nicht in der Lausitz.
Dann kommen wir wieder zurück auf die Kohle. Also raus aus der Kohle bedeutet ja auch rein in die Renaturierung. Das sind ja riesige Gebiete, die das betrifft. Wer kümmert sich denn darum eigentlich?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also bei den jetzigen, zumindest hier im Osten, ist es oft noch die öffentliche Hand. Das sind einfach Altschulden, die der Bund sozusagen aus DDR-Zeiten mit übernommen hat als Erbe. Und das eben renaturiert. Diese großen Seen entstehen dann, diese künstlichen Landschaften, wo man dann irgendwann vielleicht nicht mehr merkt auf den ersten Blick, dass das künstlich ist. Genau, das sind, also der Bund war da lange in der Pflicht. Für alles, was danach kommt, wo aber dann eben die Betreiber abgebaut haben in Nach-DDR-Zeiten, da sind auch die Betreiber zunächst einmal zuständig, müssen eben auch Geld beiseite legen, müssen das ein paar Jahre, Jahrzehnte lang, das ist unterschiedlich wo und wie, das ist ja auch ein laufender Prozess, bis es irgendwann als renaturiert gilt und dann sind sie aber auch aus der Verantwortung raus und so wird es auch hier sein, wenn die letzten Tagebaue geschlossen werden.
Und wie lange wird das dauern? Also bis man so eine riesige Fläche renaturiert hat, das geht ja jetzt auch nicht innerhalb von 2 bis 5 Jahren wahrscheinlich.
Nein, das ist tatsächlich eine Frage von Jahrzehnten. Also bis das Unternehmen das abgibt, das kommt ja auch immer darauf an, wie weit das vorher schon ein abgeschlossenes Gebiet war, wie weit das vorbereitet war. Das kann auch schon nach ein paar Jahren der Fall sein, dass das sozusagen in die öffentliche Hand wieder geht. Aber die Folgen, die sind ja oft heute gar nicht absehbar. Da geht es auf jeden Fall immer um Jahrzehnte, teilweise um Jahrhunderte. Und auch zum Beispiel in der Lausitz, da rutschen immer mal wieder Seen ab, sind Straßen, Fahrradwege gesperrt, weil sich doch eben immer irgendwas wieder bewegt. Und ein großes, großes Problem, verschärft eben durch den Klimawandel, gibt es jetzt schon beim beim Wasser, beim Grundwasser, beim Oberflächenwasser zum Beispiel. Das Grundwasser ist in einigen Regionen stark abgesunken, eben für den Tagebau. Jetzt flutet man diese enormen Löcher, das dauert ja Jahrzehnte, bis die zu Seen vollgelaufen werden. Flüsse wie die Spree, die auch schon mal rückwärts geflossen ist durch Berlin, weil da eben so wenig ankam, wo dann eben Giftstoffe sich stärker konzentrieren, weil da kaum noch Wasser nachläuft. Es gibt Regionen, die sind teilweise schon ohne Grundwasser im Dreiländereck, hier rund um Zwickau, da gibt es auch ein riesiges polnisches Abbaugebiet. Und dieses Problem, das wird sich eben noch verstärken, weil aus den meisten Tagebauen ja irgendwann Seen werden. Die müssen erstmal volllaufen mit Wasser aus Flüssen oder hier sind es eben eher so Flüsschen wie die Spree oder die Pleiße. Und das Wasser, das fehlt dann wieder anderswo und es verdunstet auch auf Seen schneller als in Flüssen. Also das wird auf Dauer ein großes Problem sein und auch da weisen zum Beispiel die Aktivisten aus den Dörfern immer wieder darauf hin.
Bastian, danke dir für diese Zusammenfassung auf das Thema Kohleausstieg. Wir haben uns das Ganze mal mit dir zusammen angeguckt für Sachsen. Danke dir, Bastian.
Bitteschön.
Wie die Schweinezucht abläuft, auch bei uns in Deutschland, darüber gibt es schon seit Jahren großen Streit. Besonders umstritten ist dieser sogenannte Kastenstand bei den Sauen, bei den Muttersauen. Extrem wenig Platz, so wenig sogar, dass die Tiere ihre Beine nicht zur Seite ausstrecken können. Das verstößt gegen das Gesetz, wird aber seit Jahren so praktiziert. Heute hat der Bundesrat einen Kompromissvorschlag verabschiedet. Die Sauen sollen etwas mehr Platz bekommen und auch in Gruppen leben können. Gucken wir noch mal genauer drauf mit Jule Reimer aus unserer Umweltredaktion. Jule, um was hat sich der Bundesrat da heute gekümmert?
Um die Zuchtsauen. Da geht es nämlich darum, dass der Einstieg in den Ausstieg aus dem Kastenstand initiiert werden soll. Kastenstand sind diese Metallkäfige, 2 Meter lang, 70 Zentimeter breit. Darin verbringt die klassische Zuchtsau, wenn sie Pech hat, die Hälfte oder sogar mehr ihres Lebens. Nämlich zuerst im Deckzentrum, da wird sie besamt. Dann zu Beginn der Trächtigkeit und wenn es schlecht kommt, dann auch noch während der Trächtigkeit länger. Und zum Abferkeln kommt sie dann aber wieder in so einen Metallkäfig, dann in der Abferkelbucht. Und verbringt auch dort die Säugezeit. Also die Ferkel sind dann so nebendran, damit sie sie nicht erdrücken kann. Ja, und weil Zuchtsauen 2 bis 3 Mal im Jahr werfen, kann das gut und gern dann eben mehr als die Hälfte ihres Lebens sein.
Es geht jetzt im Prinzip darum, dass dieser Stand, hast ja gerade schon gesagt, ne, 2 lang, 70 breit, dass das einfach zu wenig Platz ist für diese Sau.
Und es geht darum, einerseits um die Zeiten, die die Sauen in diesen Kastenständen verbringen, dass die auch gerade diese engen Kastenständen nicht zulässig sind, weil sich die Sauen da nicht hinlegen können und ihre Läufe ausstrecken können zur Seite. Und es geht auch darum, dass letztendlich insgesamt die Gruppenhaltung viel stärker zum Tragen kommen soll und es aber Übergangszeiten geben soll. Nämlich im Deckbereich, da sollen die Schweinehalter 8 Jahre Zeit haben, um dann die Ställe umzubauen, staatlich gefördert. Im Abferkelbereich sollen sie Übergangszeiten 15 bis 17 Jahre kriegen und da sagen dann viele Tierschützer, naja, also das bewegt sich ja wirklich jetzt gar nicht.
Die Tierschutzorganisation PETA hat ja viel Kritik geübt daran. Was sind so deren zentrale Punkte?
Der zentrale Punkt liegt an einer Neuformulierung im Gesetz. Dieser alte Gesetzestext, der letztendlich die Kritik auch an diesen engen Kastenständen gerechtfertigt hatte, sagte ja, die Sau muss die Gliedmaßen ausstrecken können. Das gilt, egal ob da ein Gitter oder die Nachbarsau im Weg liegt. Und diese Kastenstände, die sind ja ganz nah nebeneinander. Also meistens ist das tatsächlich die Nachbarsau. Und jetzt hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner dafür gesorgt, dass in diesem Kompromiss zur Tierschutz-Nutztierverordnung steht, dass nur noch eine bauliche Einrichtung als verbotenes Hindernis liegt. Und das hat ganz, ganz viel Kritik hervorgerufen, eben auch Austrittsdrohungen bei den Grünen, weil der Vorwurf lautet, damit legalisiert sie letztendlich den illegalen Zustand. Das heißt, wir haben zwar auf der einen Seite die Förderung des Ausstiegs aus dem Kastenstand, aber rein rechtlich betrachtet kann womöglich dann Betrieb eben weitermachen, genau wie bisher.
Okay, also nur um das nochmal richtig zu verstehen. Der zentrale Punkt ist jetzt, dass man durch diese sprachliche Feinheit im Endeffekt sagen würde, baulich bedeutet, wenn die Sau, die direkt nebenan liegt, den Platz wegnimmt, dann kann alles so bleiben, wie es ist. Ja. Um vielleicht noch mal besser zu verstehen, wie hart getaktet das wirklich abläuft in der Schweinezucht. Man muss, glaube ich, wirklich von einer Taktung sprechen, ne? Weil da gibt es nicht viel Platz und auch nicht viel Zeit dazwischen. Wie läuft das?
Also wir haben über den Lebenszyklus der Zuchtsauen, haben wir ja eben schon was gehört. Ne? Das sind, wenn man es ganz böse sagt, sind das jetzt Gebärmaschinen, die eigentlich es genießen würden, im Stroh zu stehen. Die haben eigentlich auch einen Nesttrieb, einen Nestbautrieb, sich auch zu kümmern um die Ferkel. Und ja, dieser andere Bereich dieses Just-in-Time-Produktionssystems sind die Mastschweine. Die davon werden in Deutschland rund 27 Millionen gehalten. Geschlachtet werden rund 55 Millionen. Man muss rein rechnerisch eigentlich sagen, pro Jahr sind das, muss man die doppelte Zahl pro Jahr nehmen, weil so ein Schwein wird ja 6-7 Monate gemästet und dann geht es zum Schlachter. Das heißt, so kommen wir eigentlich auf diese 55 Millionen, die geschlachtet werden. Und das läuft dann so, also so wie die eine Generation in den Schlachthof gebracht wird, dann wird der Stall sauber gemacht, dann kommt die nächste Fuhre Ferkel und wird in den Stall gestellt. Und im anderen Betrieb sind dann schon wieder die Zuchtsauen für die nächste Generation besamt worden.
Und dann geht das Ganze wieder von vorne los, also ein ewiger Kreislauf im Endeffekt.
Und super durchgetaktet, also ähnlich wie in der Autoindustrie.
Das heißt, es darf eigentlich keinen Stau geben im Stall, aber den gibt es ja jetzt eben, weil wir haben diese Verarbeitungsbetriebe, Stichwort Tönnies, die eben im Moment nichts mehr abnehmen können. Das heißt, die Schweinezüchter werden gerade ihre Ware nicht los. Was heißt das?
Ja, das ist teilweise dramatisch. Die können so ein bisschen eine Bremse einbauen, indem sie die Tiere mit weniger Kraftfutter füttern.
Dass die nicht so schnell wachsen.
Genau,
und
also okay. Sozusagen das ein bisschen runterdrehen. Aber derzeit warten ungefähr 100.000 Mastschweine aufs Schlachten. Wir hatten den Schlachthof von Westfleisch in Coesfeld. Da werden täglich normalerweise 10.000 Schweine geschlachtet. Bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück, da sind es 25.000 am Tag.
Wahnsinn, ne? Die Zahl allein, wenn man sich das mal vorstellt.
Ja, und glücklich sind die Schweinehalter, die feste Abnahmeverträge mit Tönnies haben. Da ist Tönnies also verpflichtet, deren Schweine zu nehmen. Die werden jetzt nach Ostdeutschland zu einem Tönnies-Schlachthof gebracht. Schweinehalter, die keine festen Verträge hatten, Abnahmeverträge, die müssen jetzt suchen, wo sie bleiben. Man muss sich das überlegen. Also in diesem ostdeutschen Schlachthof wird es auch langsam eng. Und in den USA hatten wir bereits das Schreckensszenario. Dort gab es ja auch große Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen. Da wurden dann, weil die Schlachthöfe geschlossen waren, sogenannte Sterbehilfe-Schlachthöfe eingerichtet. Da im Englischen das Wort Euthanasie auch wurde da gebraucht. Da gruselt es einem ja, wenn man das im Deutschen irgendwie nutzt. Und das war tatsächlich, da wurden nur Schweine angeliefert zum Töten und zum Entsorgen. Und das wäre, glaube ich, aber in Deutschland rechtlich und ethisch kaum durchsetzbar.
Zeigt das nicht eigentlich auch, wenn wir das jetzt so hören, wie anfällig dieses System eigentlich auch ist? Also wenn es einen Punkt in der Produktionskette gibt, der nicht funktioniert, der ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, kollabiert im Endeffekt alles?
Naja, anfällig war das System vorher auch schon, aber das wollte ja keiner so richtig sehen. Also wir hatten ja bereits die Grenzen bei der Gülle, beim Gülleaufkommen. Ne? Wir haben in Deutschland einfach Gebiete, da ist das Grundwasser zu stark mit Nitrat belastet. Diese großen Ställe, die verursachen ja auch Emissionen in die Luft. Gut, die haben jetzt alle irgendwelche Filter. Aber jenseits des Tierschutzes gibt es höhere Gefahren wegen Krankheiten. Das heißt, da muss in so einem großen Stall wird dann Antibiotika gegeben, auch möglicherweise zur Vorsorge, weil das ist ja ganz furchtbar, genau, wenn da was ausbricht. Man stelle sich vor, eine externe Seuche, die Angst, die hier herrscht vor der afrikanischen Schweinepest, die ja in Polen festgestellt ist und auch in Belgien, in Deutschland ist sie noch nicht, dann würden auch hier, würde dieser ganze Exportmarkt, es wird ja ganz viel für den Export produziert, zusammenbrechen. Ja, und dann haben wir eben diesen Stau im Stall jetzt im Sommer, wo es auch heiß wird. Da muss man mal gucken, ob die ganzen Klimasysteme das auch mitmachen. Und glücklicherweise sind wir jetzt noch nicht so weit, wie gesagt, wie in den USA.
Ist das, ich nenne es jetzt wieder mal, ne, in Anführungsstrichen Systemschwein, ist das schon längst an die Grenze gekommen? Sind wir schon längst darüber hinaus? Wie schätzt du das ein?
Naja, vorher wollte es keiner so richtig sehen, weil es ja immer noch funktioniert hat. Und Corona, das sagt auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Glöckner, die doch die Schweineindustrie sehr lange verteidigt hat, sagt auch, das ist jetzt, ja, das ist ein Brennglas, wirkt wie ein Brennglas. Und ich glaube auch, dass es denen tatsächlich dafür graust, dass sie den nächsten Schlachthof dicht machen müssen und wir dann wirklich ein ganz, ganz gravierendes Problem kriegen. Die Gülle wird ja auch mehr. Also es sind ja ganz viele Elemente.
Jetzt ist ja bekannt, dass diese Kastenstandhaltung gegen das Grundgesetz verstößt. Kommen nochmal auf den Anfang zurück. Auch gegen das Tierschutzgesetz, das weiß man. Trotzdem wird's gemacht. Wie kann das sein? Kann man das irgendwie logisch erklären? Das wirkt ja absurd.
Es ist eigentlich relativ dramatisch. 1988 gab es bereits dieses Gesetz, dass diese engen Kastenstände so nicht zulässig sind, wenn die Sau sich nicht hinlegen kann, nicht die Beine ausstrecken kann, dann hat keiner hingeguckt. Es gab eine Übergangszeit bis 1992, die verstrich. Dann hat die Europäische Union in den 90er Jahren eine relativ aggressive Exportstrategie entwickelt. Es wurden auch die Agrarmärkte für den Welthandel geöffnet und die Europäer wollten da mitspielen. Und die Politik hat den Schweinehaltern, muss man dazu sagen, auch explizit gesagt, ihr müsst wachsen oder weichen. Wenn ihr wachst, wir können da mithalten auf dem Weltmarkt, auch in der Schweineproduktion. Wir können die asiatischen Märkte erobern und das hat dann zu einem ganz großen Verdrängungswettbewerb geführt. Zwischen 2007 und 2013 gaben 2/3 aller Schweinehalter auf und jetzt ist das eine konzentrierte Branche. Also da hat im Schnitt jeder Betrieb mindestens 1.100 Schweine.
Das heißt, man guckt bewusst weg, auch von der politischen Seite sehr her, von Seiten des Gesetzgebers, weil man im Endeffekt mithalten möchte bei der Produktion, weil es einen Weltmarkt zu versorgen gilt.
Ja, und zum Beispiel der Deutsche Tierschutzbund sagt, aber das ist illusorisch. Also wir haben hier andere Bedingungen, also wir haben auch gar nicht so viel Platz für die Gülle. Wir haben hier andere Löhne, es sei denn, man hat Zustände mit diesen Werkvertragsarbeitern, die eigentlich jetzt alle sagen, die man nicht will. Und da können wir nicht konkurrieren mit dem Weltmarkt, mit Produktionsbedingungen in China oder in Südamerika oder ähnlich. Und es ist halt auch die Frage, wollen wir das? Ne? Wollen wir mit Produktionsbedingungen in den USA, wo die Tierschutzbedingungen im Stall deutlich schlechter sind, wollen wir damit konkurrieren? Und damit stellt sich aber auch die Frage, wollen wir tatsächlich solche Freihandelsabkommen haben, die den Agrarbereich mit einbeziehen, um den Preis, beziehungsweise muss unsere Autoindustrie Zugang zu den anderen Märkten kriegen, um den Preis, dass wir dann sagen, okay, wir setzen uns dieser Konkurrenz, dieser Billigkonkurrenz im Agrarbereich aus.
Jule, danke dir für diese Erklärung und für die Einschätzung. Eine Woche, der Tag ist rum und wie immer gilt Rückmeldungen, Feedback gerne an uns. dertag@deutschlandfunk.de. Ich wünsche ein prima Wochenende. Wir hören uns ganz bestimmt bald wieder. Danke fürs dabei gewesen sein. Mein Name ist Sonja Meschkat.